pünktlich anfangen, doch etwas spät als sonst, aber es ist jetzt die dritte Woche, dass wir uns hier treffen und langsam habt ihr wahrscheinlich die erste Erfahrung gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Hauptfachstudierenden auch in den Tutorien gewesen sind und wir haben Möglichkeit, jetzt im Team, mit Tutorenteam zusammen, auch euer Feedbacks aufzusammeln und auf eine Art und Weise auf sie zu reagieren. Deswegen sind natürlich die Tutorien eine sehr gute Gelegenheit, sich darüber zu äußern, was alles hier schief läuft oder was sollte vielleicht besser werden oder an welcher Ecke sollte vielleicht man etwas tun, damit ihr vielleicht, welche Probleme auch ihr gelöst bekommt mit uns zusammen. Deswegen möchte ich euch dazu animieren, die Tutorien dafür zu nutzen. Und diejenigen, die nicht in Tutorien gehen, dann ist das eigentlich geeigneter Platz. Auch, ich glaube, ich betrachte jetzt jeden, der hier sitzt, als meinen Kollegen oder meine Kollegin. Es gibt ansonsten, abgesehen von Möbel, keine Hierarchie. Zumindest ich stelle keine auf. Deswegen betrachte ich alle auf Augenhöhe, sozial gesehen. Deswegen, alle seid erwachsene Menschen und wenn etwas nicht stimmt oder was denkt, dass es vielleicht anders sein sollte, dann bitte frei äußern oder vielleicht schreiben. In jeglicher Form habt ihr Freiheit dafür. Du wolltest was fragen? Nochmal bitte? Das Thema, was wir in der letzten Sitzung besprochen haben, beinhaltete klausurrelevante Themen. Deswegen fingen die nach dieser letzten Sitzung eigentlich alle Termine dann an. Aber das ist jetzt nicht dramatisch, wenn du jetzt nicht da warst. Also am besten würde ich dann diese Woche schon ein anderes Tutorium aufsuchen. Die zweite Frage? Nee, die sind alle für alle, für diejenigen, die Goethe-Card besitzen und haben HRZ-Account. Also das habt ihr, glaube ich, mit der Immatrikulation als Brief bekommen. So wie so eine Bankcard, irgendwie Geheimzahl. Das ist dasselbe aus, was ihr, wenn du jetzt zum Beispiel Webportal verwendest, Webmail für Universität Frankfurt, das ist auch dasselbe. Also eigentlich hier sich anzumelden auf OLAT reicht einfach Benutzername, den er von Hauchscherenzentrum bekommen hat, oder ein Passwort dazu. Das ist jedem Dozenten selbst freigehalten. Ja, also ich verwende jetzt einfach das Hauchscherenzentrum uns anbietet. Es gibt natürlich Dozierenden, die gar nicht OLAT, als diese Online Learning and Training heißt das, nutzen, sondern die nehmen sowas wie Moodle. Moodle ist auch eine Lernplattform. Oder es gibt Dozierende, die gar keine Lernplattform nehmen. Also ich habe andere 4 Veranstaltungen, wo ich definitiv nicht darauf verzichte. Aber ich habe versuche hier alle Medien oder, wie nennt man das, Blending Learning heißt das, Möglichkeiten, die Uni hat, alle versuchen sinnvoll zu verwenden. Ich will das nicht einfach damit nicht kokettieren, sondern ich versuche es einfach anzubieten. Und ich weiß nicht, jetzt ihr alle seid wahrscheinlich Digital Natives. Ihr seid geboren, als die Welt Internet kannte. Ich bin sowas wie ein Migrant im doppelten Sinne des Wortes. Also ich bin Digital Migrant. Ich habe noch mit dem Ball gespielt und ja. Genau. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Lerninhalte, die so verpackt sind, ich weiß nicht, ob sie gut sind. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich vertraue auch nicht vielen. Viele dort in dieser Menübereich halte ich die Reiter extremst arm. Wenn ich bei anderen Kollegen schaue, da ist sowas wie zum Beispiel Forum. Und man geht davon aus, wenn jeder von euch so viel jeden Tag bei Twitter oder Facebook postet, warum sollte man eigene Gedanken über die Veranstaltung auch hier nicht posten, wenn man so einen Post als Baustein einbaut? Das habe ich einmal gemacht und das war wie ein totgeborenes Kind. Kein Mensch hat je dort was reingeschrieben. Und ich halte das für falsch, zu sagen, ja, wenn ihr dort was schreibt, dann kriegt ihr was. Kein Klausur-Upgrade oder so, das wäre ja Etikettenschwindel. Wenn jemand was möchte, gerne, ihr habt übrigens Rechte, dort ein Thema einzuführen und dort, aber das hat nie ein Mensch gemacht. Scheinbar, wahrscheinlich, das ist doch nicht dasselbe wie Facebook, weil doch irgendwie wird doch auf bei Facebook gibt es keine Hierarchie, gibt es alles irgendwie alles flach und hier wird doch irgendwie seitens der Studierenden als etwas empfunden, was für sowas nicht geeignet ist. Aber damit möchte ich mich auch jetzt nicht beschäftigen. Also ich sage jetzt nicht, dass das perfekt ist, aber das ist das Beste, was ich zumindest euch anbieten kann. Und mittlerweile zeige ich euch, dass diese Sitzung von dem 30. Oktober, dort gibt es unsere Lernbarfolien, die ich auch jetzt hier verwende, manchmal teilweise für Präsentation, aber eigentlich ist das ein Selbstlerntool. Dann gibt es ein Handout. Das Handout ist klausurrelevant. Besonders alles, was in dieser Kolumne Lesetext steht. Es ist, ich versuche dort sehr dezidiert klausurrelevante Inhalte dort zu verpacken. Das sind keine Aufgaben, die so aussehen wie in der Klausur, aber eigentlich die Fachkenntnisse, Fachbegriffe, die eigentlich A und O dieser Veranstaltung sind, es ist alles dort verpackt. Und meistens auf ein Blatt. Danach kommt E-Lecture, die Aufzeichnung hier. Ich meine, das betrifft euch jetzt nicht. Ich zähle ungefähr bis 60 Teilnehmenden, die immer da sind, zumindest seit 3 Wochen. Und wobei bei der Anmeldung, dort steht zum Beispiel, das wird dich betreffen vielleicht, du sollst dann Einschreibung anklicken hier. Und ich sehe hier 89 angemeldete Studierenden. Warum geht das jetzt nicht? Warum auch immer das jetzt nicht geht. Das sind 89 angemeldete Studierende, aber egal. Also bei E-Lecture kann man sich das angucken und links stehen wahrscheinlich erst ab nächste Woche die kurze Zusammenfassungen. Aber so wie es aussieht, bis Weihnachten werden wir bis dato alle Zusammenfassungen zu haben. Wir müssen die Tutorinnen zeichnen diese Videos auf und die müssen nachbearbeitet werden. Das sind 2-minütige Videos, die ganze Veranstaltung zusammenfassen. Okay, wartest du zu lange darauf bisher? Okay, gut, dann leite ich dann dich weiter gleich. Das Ding ist, wir haben uns gerade unterhalten darüber. Ich kannte das so, dass ich immer in 2 Wochen Turnus das updaten könnte. Das heißt, ich hätte jetzt heute eigentlich mit der Sitzung von 23. Oktober, diese Teil 1 und Teil 2, das war immer bei uns so ein Brauch, ja? Weil die Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht nur Aufzeichnung hochgeladen, sondern muss nachbearbeitet werden. Ich weiß nicht, wenn jemand das von euch gesehen hat, unten läuft so eine Leiste und da sind immer die Themen, wo man drauf springen kann. Man muss nicht die ganze 90 Minuten durchsehen, sondern das sind entsprechend der Themen, die wir besprechen, auch so sequenziert. Und man kann einige Sequences dann nur betrachten. Jetzt ist das überraschenderweise für mich so, dass ich bereits, glaube ich, am Wochenende, glaube ich, schon mal gesehen habe, dass das für die letzte Woche bereits da war. Ich nehme das auf und dann werde ich das auch darauf achten, dass das vielleicht doch schnellstmöglich ist. Aber wobei die Tutorinnen und der Tutor, wir treffen uns immer in 2 Wochen Takt und besprechen immer die Inhalte und die besprechen das auch untereinander, die Inhalte. Aber das ist sehr gut, also bitte so viel Feedback, wie es nur geht. Also diese Universität serviert euch nichts auf dem Tablett. Versucht bitte alles, was auf diesem Tablett liegt, selbst mitzugestalten. Und nutzt diese Räume, also ich meine physische Räume, aber auch virtuelle Räume, um diesen ganzen Prozess mitzugestalten. Ja? Besonders bei uns im Institut wird das auch so gelebt. Ja? Gut, also das Feedback ist jetzt mein Stichwort. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die jetzt da sind, auch mir diese Zettel am 23. gegeben haben, worauf eure Hände drauf konturiert waren und da drin die 5 Gründe standen für eine schlechte Vorlesung. Ja? Ich habe das ausgewertet. Das waren sehr viele, also das war fast 90 Stück. Ich habe das ausgewertet und habe ich folgende Tabelle mitbekommen. Ich lese jetzt einige, ich stelle das auch hoch, ihr könnt auch selbst sehen. Für mich ist das wichtig, um zu sehen, was ist aus eurer Perspektive ein Grund, um eine richtig schlechte Vorlesung seitens der Dozierenden zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das weiß, dann drehe ich das einfach um. Viele in amerikanischen Universitäten gibt es sowas wie Five-Finger-Activity. Nach jeder Sitzung wird also Five-Finger-Activity heißt, Aktivierung, 5-Finger-Aktivierung macht auf Deutsch keinen Sinn. Ja, man malt eben tatsächlich diese Hand und das ist so Abdruck eigener Individualität. Ja, und das sind meine Gründe. Und man schreibt in jedem irgendetwas rein. Und ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt diese spezielle Frage. ganz oben weitergeht, nur Wissensproduktion, langweilig, monoton. Natürlich habe ich vieles zusammengefasst. Ich könnte jetzt nicht alles schreiben, aber so thematisch geclustert. Weil insgesamt waren das, glaube ich, bei, also auf der Liste hinten standen um die knapp unter 400 Zeilen. Jeder einzeln, aber die waren thematisch schon verwandt. Die habe ich jetzt auf 24 reduziert, die verwandten. Ganz oben steht, wie gesagt, nur Wissensproduktion, langweilig, monoton. Ja, monoton heißt an der Stelle aus meiner Sicht nicht nur Stimmlage. Ich habe die Stimmlage, die ich jetzt habe, das kann ich jetzt nicht verändern. Ach so, was ich hier rausgeschmissen habe, waren solche Dinge wie zum Beispiel schlechte Luft im Raum. Also ihr seid jetzt nicht bei mir zu Gast, deswegen kann ich auch nicht dafür sorgen. Das ist, ich muss das irgendjemand sagen, aber das ist ein altes Gebäude, obwohl eigentlich gar nicht schlecht so. Deswegen habe ich solche Sachen rausgenommen, wofür ich nichts kann. Nur Wissensproduktion ist insofern sehr interessant, dieser Punkt ist sehr interessant, weil das didaktische Ziel dieser Veranstaltung ist, so ein bisschen die Idee zu geben. Was ich auf keinen Fall vorhabe, ist, euch zu informieren. Das könnt ihr auch selbst tun, indem ihr irgendwelche, meinetwegen Wikipedia informiert, ganz gut. Und meine Idee ist manchmal, wenn es auch sehr oft aus dem Finger gezogene Themen aussehen, ist einfach, euch zu selbstständigen Denken, und zwar zum strukturellen und analytischen Denken, irgendwie anzuleiten, irgendwie dahin zu lotsen. Und vor allem die Erwartungshaltung zu verdrängen, dass ich die rezeptartige Wahrheiten hier liefere. Was hier eher stattfindet, ist so etwas wie eine prozessuelle Wahrheit. Wir kriegen zusammen, was richtig und falsch ist, raus. Ja? Das ist auch grundlegender Unterschied zwischen einer Schule und Universität. Die Schullehrer, Lehrerinnen wissen immer, was richtig ist, weil die das von Kultusministern immer vorgeschrieben bekommen. Deswegen ist die Schule auch Pflicht. Hier ist das kein Pflicht und ein Hochschullehrer kann nur eigene Reflexion von einem bestimmten Phänomen dargeben. Und dafür hat er ganz sicher keinen Anspruch auf die letzte Instanz der Wahrheit zu sein. Deswegen ist natürlich, hat das sehr gefreut, dass man das nur Wissensproduktion, nur informieren, ja, das sind zwei Gehirnhälften und eine wird ganze Zeit angesprochen, da unser Langzeitgedächtnis ist und da wird nur reingepumpt, aber da, wo das Denken stattfindet, da ist eigentlich wenig. Deswegen ist es schön, dass man das als quasi Voraussetzung für eine schlechte Vorlesung und für eine schlechte Veranstaltung gesehen hat. Wenn Fragen nicht beantwortet werden, das ist zweitwichtiges Kriterium und wenig Interaktion. Das war unterschiedlichst formuliert. Gut, es ist natürlich so, dass ich in bestimmten Abschnitten einer Vorlesung immer ein Ziel habe und das versuche ich auch immer zielgerichtet zu beenden. Und wenn jemand dazwischen meldet, das vermerke ich mir, aber ich möchte natürlich alle animieren, ich kann jetzt keinen zwingen. Seit wir das alles aufzeichnet, jeder von euch, der nach vorne kommt, und ich wollte heute eigentlich jemanden bitten, nach vorne zu kommen, mir zu helfen, gibt damit auch Einverständnis, eigenes Bild und Ton öffentlich zur Verfügung zu stellen. Eigentlich gibt es dafür ein Formular, dass man damit einverstanden ist. Was hier nicht passieren darf, dass diese Kamera schwenkt und euch alle aufzeichnet und dann steht das auf OLAT. Deswegen die Interaktion, die wir gerade führen, nur so, ja, ist zurzeit möglich. Aber irgendwie Tafelarbeit oder sonstiges, das kommt noch. Das kommt noch alles, aber langsam, langsam. Okay, was gab es noch eigentlich? Hier ist, ja, wichtiges Kriterium, undeutliche Schrift, Tafelbild unlesbar. Und das ist natürlich mein Macken. Also ich komme aus ehemaligen UdSSR und dort gab es sowas wie Schreibfehler, galt nicht als etwas, was therapiewürdige Sache. Und ich habe tatsächlich einen Schreibfehler. Egal, ob ich auf dem Computer schreibe oder handig schreibe oder in meiner Muttersprache schreibe oder in einem anderen Alphabet schreibe, habe ich immer Schreibfehler. Das heißt, mein Gedankenbild geht nicht konform damit zusammen, was ich schreibe. Und das passiert mir ständig. Und Gott sei Dank gibt es Korrekturprogramme, die das rot unterstreichen, aber auf der Tafel passiert das nicht. Und ich muss mich dafür entschuldigen, aber gut, das habe ich. Damit musst du jetzt mehr oder minder leben, weil ich versuche das am Anfang, aber das, was ich denke, neulich habe ich komplett ein anderes Wort vor Augen gehabt oder gedanklich gehabt und komplett was anderes aufgeschrieben. Und da würde ich von einem Studierenden aufmerksam gemacht. Aber das ist mir ja nicht neu, aber das werde ich jetzt nicht los. Das ist übrigens, wenn jemand von euch dasselbe hatte oder sowas, das lässt sich tatsächlich irgendwann mal abschaffen, aber man muss dafür in eine Therapie und das ist bei mir scheinbar jetzt unwichtig. Also ich glaube, ich werde deswegen nicht gekündigt. Was wir noch haben, ein Thema viel zu schnell behandelt, muss man sich melden, also muss man einfach sagen, Herr Putzkornitzer, ich habe nichts verstanden, das war einfach zu schnell. Ja? Dann muss man sich einfach melden, wenn das Thema zu schnell rübergeht. Sehr schön, Mitstudierende, die unbedingt herausstechen wollen und Müll reden, habe ich einfach aufgeschrieben. Das fand ich nicht schlecht. Zum Beispiel keine Leidenschaft für das Fach. Ja, sehr schön, aber ich würde sagen, ich persönlich oder wir alle, die am Institut etwas zu tun haben, leben von diesem Luxus, dass wir tatsächlich Kolleginnen und Kollegen haben, das Kollegium an sich, die das für das Fach lebt. Wir sind sowas wie so ein Orchideenfach. Ja? Ich meine, keiner weiß, was man, wenn man einen Abschluss hat, damit anfangen kann. Es ist nicht so ein Informatikerjob oder Wirtschaftswissenschaftler oder Jurist oder ein Arzt. Ja? Und jeder von euch hat mal die Frage gekriegt, und Kind, was willst du damit machen, wenn du fertig bist? Ja? Kümmert uns nicht. Also wenn man tatsächlich das studiert, was man hier jetzt studiert, geht man davon aus, dass man für das Fach brennt. Und wenn man das weiterhin daraus einen Beruf macht, ich glaube schon, dass das daran nicht mangelt. Schmeißt mit Fachbegriffen um sich. Sehr wichtig, die sinnvolle Verwendung von Fachbegriffen. Ich glaube, das ist A und O. Und man merkt auch manchmal in den Klausuren oder besonders in den Hausarbeiten, dass man da mit so einem Fachbegriffen so ein bisschen angeben möchte. Das merkt man schnell. Ja. Okay, ich weiß nicht, da steht zum Beispiel Arroganz. Ja? Ich weiß nicht, was das heißt, aber da steht Arroganz. Wahrscheinlich hat man das erlebt oder was auch immer. Wenn ich gehe, ohne etwas mitzunehmen, emotional, ja? Auch nicht schlecht. Ich glaube, alles, was man mit einer bestimmten Emotion verbindet, speichert man am längsten und setzt man sich damit eher auseinander. Kein Einsatz von Medien ist auch eine schlechte Eigenschaft. Ich glaube, vor 10 Jahren war das vielleicht ganz wenig, diese Balke, war nicht so wichtig. Hunger steht da. Ich weiß nicht, was das soll, aber ob ich jetzt hier so für ein Buffet sorgen soll draußen oder sowas. Ich weiß es nicht. Bitte? Das wäre geil, oder? Ja, ja. Wollen wir die Studiengebühren wieder einführen? Das lässt sich dann wieder vielleicht organisieren. Ja, wir bezahlen das. Ja, genau. Zum Beispiel, da ist ein Satz, was mir sehr gefallen hat. Das ist so eine Phrasenkompositor. Findet man selten. Die, ich kann alles besser, Vortrag. Oder der, ja, der sollte eigentlich der stehen. Der, ich kann alles besser, Vortrag. Ja? Also wenn ein Dozent so, keine Ahnung, das wäre ja zum Beispiel Wissensproduktion. Ich weiß, was richtig ist und ihr nicht. So eine Attitüde zu haben. Ja? Und ich glaube nicht, dass in keiner Veranstaltung bei uns am Institut das der Fall ist. Ja, vielleicht, wenn man Jura studiert oder sowas, aber dort auch nicht. Zumindest, ich bedanke mich bei allen, die das mitgemacht haben. Das ist jetzt für mich so ein bisschen Laufplan für das Semester. Und mal schauen, wir schauen uns nochmal das am Ende des Semesters und was daraus geworden ist, werden wir dann sehen. Gibt es bisher irgendwelche Fragen oder Anregungen? Okay. Gibt es jemanden, der noch nicht, jetzt abgesehen von dir, in keinem Tutorium war? Hauptfachstudierenden? Du studierst im Hauptfach und du warst noch im Tutorium. Hast du vor, diese Woche das nachzuholen? Sehr gut. Ja? Genau, sehr gut. Ich verstehe dich gerade nicht. Und? Ah, okay, verstehe, okay. Nee, also Tutorien sind obligatorisch, also das ganz klar zu sagen. Gut, ich komme zu der heutigen Sitzung und ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert, damit wir heute beginnen können, Phonologie. Unsere zweite Sitzung, ausgehend aus unserem Equilibrium, was ich in der ersten Sitzung gezeigt habe, Phonetik, dieses Rädchen und extra ein Rad war auch für Phonologie. Dieser Übergang von Phonetik zur Phonologie soll uns, wir machen jetzt einen Cut und dann versuchen wir jetzt uns auf das Fachliche zu konzentrieren. Ich habe einige Hörbeispiele und Sprachanalysebeispiele für Phonologie mitgebracht, aber die Themen, die sind hier aufgelistet und es gibt einige Kernpunkte, die man unabhängig davon, ob man Phonetik und Phonologie im Schwerpunkt hat oder nicht, trotzdem erlernen muss. Wie viele gibt es hier, die Phonetik und Phonologie studieren? Okay, gut, danke. Also das, was wir heute besprechen, ist eigentlich Bestandteil des ganzen Semesters, erst im Sommersemester aber. Das, was wir in der letzten Sitzung gemacht haben, macht ja scheinbar, wahrscheinlich jetzt im Wintersemester, Phonetik. In der Phonetik haben wir besprochen, dass die menschliche Sprache nicht von dem ganzen Repertoire an Lauten, die wir produzieren können, sprachlich einen Gebrauch macht. Wir machen sowas wie und solche Sachen irgendwie. Und von Sprache zu Sprache, obwohl eigentlich die Unterklicklauten, gibt es auch so ein Zeichen, was ich gerade gemacht habe. Ja? Wer weiß, was das ist? Wofür steht das? In IPR-Tabelle? Das ist, tatsächlich klingt das so. Ja. Das ist ein Klicklaut. Aber das ist egal. Aber natürlich, viele Sprachen machen Unterschiedliches daraus. Und wir haben gesagt, dass in der Phonetik die physiologische Seite der Produktion einer Sprache oder sprachlich relevanten Lauten analysiert wird. Das ist der Gegenstand dort. Was wir heute in der Phonologie besprechen, und das ist eigentlich das Kernwort, und wenn wir von rotem Faden sprechen für diese Sitzung, dann ist das Wort, das uns eben den Weg zeigt, das ist die Funktion. Funktion von denselben Sachen, die wir in der letzten Sitzung tatsächlich aus etwa Anatomie-Perspektive betrachtet haben. Die Funktion. Welche Funktion haben die Lauten der menschlichen Sprache? In der Phonologie gibt es dafür eine ganz klare Definition, ganz klare Erklärung, was eigentlich Funktionen von menschlichen Lauten sind. Und man sagt, dass sie eigentlich das Einzige leisten müssen, um diese Funktion zu erfüllen. Und das sind zwischen zwei sinnvollen Begriffen einfach die Unterscheidung, Bedeutungsunterscheidung zu vollziehen. Das heißt, wenn wir nebeneinander zwei Begriffe einer Sprache oder zwei Konzepte einer Sprache und dazugehörige Lexika einfach nebeneinander schreiben, dann sollen die Lauten, woraus diese Lexeme bestehen, nichts anderes tun, außer diese Konzepte auseinanderzuhalten. Das heißt, die Kontrastierung der Bedeutung, mehr nicht. Die allgemeine Funktion der Sprache ist bekanntlich, die Inhalte abzubilden. Wir haben in der letzten Sitzung die Frage gestellt, was ist der erste kommunikative Akt eines Menschen? Wir haben gesagt, ein deiktisches Verhalten. Und das kann sprachlich äußern oder gestikulativ, indem ich auf etwas zeige. Ich referiere auf etwas, auf einen Tischbank zum Beispiel. Ich referiere darauf. Ich kann das mit einem Finger tun oder mit einem Wort, was genau dasselbe tut. Das ist die Funktion. Das heißt, um in der Sprache von Ludwig Wittgenstein zu sagen, alles, was gemeint werden kann, kann auch ausgesprochen werden. Und alles, was nicht gemeint werden kann, schreibt er, darüber sollte man schweigen. Das ist eigentlich Ironie, weil man keinen anderen Weg hat. Kann jemand von euch etwas meinen und das nicht zur Sprache bringen? Spätestens mit Dingsbums, mit Füllwörtern. Damit indiziert man einfach, okay, ich habe jetzt gerade so eine Lücke, ich kann das nicht ausdrücken. Ja? Und das heißt, zwei sinnvolle Formen einer Sprache, Lautformen einer Sprache, die nebeneinander stehen. Und die Funktion, die wir an der Stelle erkennen, das ist die Funktion, die an einzelnen Teilen, einzelnen Phonemen, da habe ich ja schon einen Begriff voran erwähnt, die Funktion von diesen Phonemen ist eben die Bedeutung voneinander zu halten. Wenn wir jetzt Maus mit versus zum Beispiel Haus kontrastieren. An der Stelle möchte ich gleich die Klammerung bitte einführen, und das ist klausurrelevant. Wenn wir etwas grafisch schreiben, so wie wir das sonst schreiben würden, haben wir diese eckige Klammerung. Das ist insofern klausurrelevant, als ihr von mir dort die geklammerte Schreibungen bekommt, die extra falsch sind, und er muss sie korrigieren. Das setzt voraus, dass er die richtige Klammerung kennt. Okay? So, wenn wir Maus und Haus miteinander kontrastieren, und lasst uns mal tatsächlich in IPA-Schrift, weil alles wird dort in IPA-Schrift abgebildet, das sind die Varianten, das ist die andere Klammerung dafür. Maus und Haus, dann sehen wir, dass die beide Lexeme, beide Formen nur an einem einzigen Element voneinander unterscheiden. Das ist einmal M und einmal H. Deswegen würden wir jetzt sagen, dass die beiden Elemente Phoneme des Deutschen sind. Warum? Das sind die zwei, die minimalste Elemente, die Bedeutungsunterscheidung garantieren. Die tragen, die lösen die Bedeutungsunterscheidung aus. Die stehen dafür, dass wir hinter diese zwei Wörtern komplett unterschiedliche Konzepte uns vorstellen. Ich weiß, dass das alles so trivial, leicht und, aber so trivial ist das gar nicht. Ja? Wenn wir dieses Spiel fortsetzen würden, von Maus, ich weiß, hilft mir, ersetzen wir irgendwas hier nur mit einem einzigen Element, so dass wir weiterhin sinnvoll innerhalb des Deutschen bleiben. Ein Vorschlag? Ersetzt hier, ja? Laus, ja, okay. Super, also L haben wir jetzt als Phonem des Deutschen entdeckt. Warum? Weil im Kontrast zu beiden weiteren trägt eine andere Bedeutung, unterscheidet sich nur an einem Element. Können wir das weiterbringen? Noch ein Vorschlag? Hm? Raus. Wunderbar. R haben wir das auch als entdeckt. Weiter. Raus, von raus. Können wir noch was machen? Raus. Es sind zwei. Ich habe gesagt, nur ein einziges Element ersetzen. Ist natürlich machbar, ist überhaupt kein Problem. Wir können inserieren. Aber ich wollte jetzt bei diesem kleinen bleiben. Erst mal du und dann du. Hm? Ja, Saus, warum nicht? Sehr gut. Von Saus können wir auch noch was machen? Hm? Nee, wir könnt auch so sagen, dass wir, ihr nehmt nicht unbedingt Saus, sondern irgendwas anderes und er setzt das fort. Lass uns mal das machen. Nehmt irgend, ich würde jetzt sagen, also hier dachte ich gerade sowas wie Rauch. Ja? Ja. Dann hätten wir hier L und hier hätten wir Achlaut des Deutschen. Ja, da hinten? Hier, ne? Genau. War, glaube ich, von dir eine Meldung, dann beenden wir das, ja? Laut. Genau, dann hätten wir einfach T. Das, was wir gerade gemacht haben, man kann das tatsächlich in Bezug auf jede Sprache der Welt vollziehen. Und das zeigt uns einfach, dass das, worüber wir heute sprechen, eine Art grammatische oder linguistische Universalie darstellt. Es gibt keine Sprache auf der Welt, der mindestens eine bestimmte Anzahl an Elementen nicht hat, die solche Unterscheidungen garantieren in dieser Sprache. Das, was wir jetzt gerade sagen, ist fundamental und elementär zeitgleich. Man stelle sich keine Sprache auf der Welt vor, die ein Soundsystem, also ein Lautsystem besitzt und in diesem Lautsystem nur die Elemente sind, die diese Funktion garantieren können. Deswegen finden wir im Deutschen zum Beispiel kein oder oder sowas. Warum? Weil das, was wir gerade dargestellt haben, anhand von dieser kleinen Aufzählung, eben nicht garantieren können. Die Bedeutungsunterscheidung nehmen wir ganz kurz aus diesem Kompositum Bedeutung mal kurz weg. Und dann bleiben wir bei Unterscheidung. Die Unterscheidung auf verschiedenen Ebenen der Grammatik ist die fundamentale Eigenschaft der menschlichen Sprache. Wollen wir das kurz verstehen, was ich damit meine? Es klingt vielleicht so zu allgemein, aber lass uns mal tatsächlich drüber nachdenken. Nimm mir das Wort Maus. M ist nicht A und A ist nicht U und U ist nicht S. Ist das trivial? Ja. Aber denken wir mal ganz kurz, spinnen wir das weiter. Sag mir bitte ein Wort, was nur aus einem einzigen, also Anreihung von nur aus einzigen Element besteht. Also nur aus M oder nur aus A oder nur aus U. Es muss mindestens minimaler Kontrast da sein zwischen zwei. Das kann man ruhig. Ja? Also in vielen Sprachen, sehr selten gibt es das nur Vokale. Es ist immer irgendeine Struktur von Konsonant und Vokal. Das ist ein Kontrast. Das ist diese fundamentale Unterscheidung auf Ebene der Phonologie. Ja? Aber wir erkennen auch die höhere Ebene, zum Beispiel Morphologie, wo wir die Worte haben. Auf dieser Ebene, wo wir quasi auch vom Lautsystem ab Richtung eines Wortes, und ein Wort klammern wir mit Leerzeichen links und rechts, in der gesprochenen Sprache mit Pause links und rechts. Rest interessiert uns nicht. Und stellen wir uns einen Satz vor, und dort kommt sowas wie mit Maus, ich glaube, zum Beispiel sowas wie der Maus, ist eine Phrase. Ja? Ist eine Phrase, es ist mehr als ein Wort. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Wortartprägung. Einmal haben wir Funktionswort, ein Artikel, und einmal haben wir ein Substantiv. Das ist Wortartprägung. Und ich stelle jetzt dieselbe Frage nochmal. Kennt ihr eine Phrase des Deutschen, bestehend nur aus Artikeln? Wahrscheinlich nicht. Kennt ihr eine sinnvolle Phrase des Deutschen, bestehend nur aus Substantiven? Wahrscheinlich nicht. Dort muss auf der Ebene der Wortartprägung eine Kontrastierung garantiert werden. Und diese Kontrastierung, die wir hier anhand der Phoneme auf der Ebene der Phonologie gesehen haben, in der Morphologie wird durch Wortarten aufgefangen. Und das ist in allen Sprachen der Welt so. Zumindest ist vorauszusehen, weil wir nicht alle Sprachen betrachtet haben. Das ist sowas wie eine kognitive Universalie. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja, jeder von euch könnte mir sagen, nein, ich habe einen Maus. Und dort steht ich und Maus und wir sind beide Substantive. Klar, das ist einmal vielleicht Nomen und Pronomen, aber von Wortartprägung sind die beiden Nomens. Das heißt doch, es ist möglich, dass innerhalb einer linguistischen Konstruktion zwei nicht kontrastierende Elemente vorkommen. Weil das ein Satz ist, das ist mehr als ein Wort, das ist mehr als eine Phrase. Wodurch wird dort, am Beispiel des Deutschen, die Kontrastierung aufrechterhalten? Durch Kasusmarkierung. Oder kennt ihr einen Satz des Deutschen, wo zwei Aktanten des Verbs beide eine und dieselbe Kasusform haben, zum Beispiel Nominativ. Oder nur Akkusativ. Oder nur Dativ. Nein. Das heißt, die Kontrastierung auf alle Ebenen der Grammatik ist fundamentale Eigenschaft der Sprache. Ich könnte sogar sagen, oder man könnte sogar annehmen, sowas wie Kasus als Kategorie wurde dafür erfunden. Ich meine das deswegen, weil alle Kategorien, die wir in der Grammatik haben, ist eigentlich Abklatsch der Realität. Wenn wir von Tempus sprechen, dann finden wir draußen naive Vorstellung über Zeit. Das wurde einfach in der Grammatik so abgebildet, das nennen wir Tempus. Wenn wir jetzt von abgeschlossener der Handlung sprechen, Aspektkategorie, dann haben wir draußen in der Realität auch eigentlich Abklatsch dafür. Wir können andauernde Handlungen beobachten oder wir können abgeschlossene Handlungen beobachten. Wir können immer die Korrespondenzen zwischen Grammatik und Realität finden. Das Einzige, wo wir es nie finden würden, ist Kasus. Oder kennt jemand etwas aus der menschlichen Realität, was mit Kasus korrespondieren kann? Nein. Warum? Weil Kasus ist eine sprachliche Notwendigkeit, nur in der menschlichen Sprache existent. Warum? Und Kontraste auf der höheren Ebene und ein Satz ist die natürliche Form der Sprache. Wenn wir eine Sprache wahrnehmen, nehmen wir das nicht als Phoneme, Silben oder Wörter wahr, sondern als Sätze. Das ist die natürliche, so wie die Sprache uns begegnet in der natürlichen Form, das ist ein Satz, vollständiger Satz. Und dort dieser Kontrastierung durch Wortartprägung konnte man nicht, also kann nicht aufrechterhalten werden. Deswegen muss irgendeine andere Art der Markierung her. Es gibt Sprachen, die in der Grammatik keine Kasuskategorie kennen und trotzdem gehören sie zu einer ganz bestimmten Kasusstrategie. Ja? Ich möchte jetzt das nicht vertiefen, dafür werden wir in der Syntax sprechen, aber ich nutze einfach die Eigenschaft eines Phonems, etwas zu kontrastieren. Ich nehme jetzt wieder die Bedeutungsunterscheidung, Bedeutungskontrastierung im Kompositum mit rein. Ja? Diese Unterscheidung behalten wir ganze Zeit bei der Beschreibung, in der Morphologie auch, in der Syntax auch. Gehen wir dann auf Textebene weiter abwärts vom Satz, da sprechen wir von sowas wie alte Information, neue Information, Kohärenz eines Textes, eine Isotopie eines Textes, hält zusammen durch alte Informationseinheiten und dazu assoziierten neue Informationseinheiten, auch Kontrastierung. Die Sprache lebt nur von dieser Funktion, nur es ist auf alle grammatischen Ebenen unterschiedlich ausgedrückt, manifestiert. Auf der Ebene der Phonologie ist diese Kontrastierung, diese fundamentale Eigenschaft der Sprache an einem Phonem. Abgebildet. Phonem ist übrigens, und da setzen wir jetzt ein bisschen auch ein paar klausurrelevante Sachen dran, diese Klammerung füllen wir für ein Phonem ein, also das hier. Das ist ein Graphem, das, was ich oben geschrieben habe. Graphem. Diese Klammerung, das ist Phonem und wir nehmen noch von. Das ist die konkrete Realisierung von M. Ja? Das ist die konkrete, darüber sprechen wir gleich. Aber diese drei Arten von Klammerung, den hier und den hier, das richtig zu verwenden, wird, das ist so eine, das ist ein Handwerk. Aber das muss drauf sein, also es geht nicht anders. Okay, das heißt, wie definieren wir ein Phonem einer Sprache? Das ist das kleinste bedeutungsunterscheidende Element der Sprache. Ganz einfach. Ich bringe euch auch so einen Trick vielleicht mal bei. Wenn ihr etwas in einer Sprache, auf Ebene der Grammatik definiert, dann nehmt das ruhig immer mit. Das kleinste, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir in die Morphologie kommen, ist das das kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache. Wenn wir in der Syntax kommen, das kleinste irgendwie syntaktische Element der Sprache. Immer geht es um das kleinste, das kleinste. Kommt das euch das bekannt vor? Diese Art der Definitionspraxis, kommt das vielleicht vor? So ein bisschen ja. Okay, kann sein, ich kenne das nicht. Okay, ich kenne das eher, also der Einfluss aus der Definitionspraxis aus der Physik ist sehr, sehr, also dass das Atomare nicht mehr zerteilbare, ja, das ist so immer im Sinne von Aristoteles, also Kategorienschrift im Sinne von Genus Proximus, also etwas, was definiert werden soll, und dann Differenz, also charakterisierende Eigenschaften rechts ergänzt. Alle Definitionen funktionieren so. Und die sind immer in der Sprachwissenschaft atomistisch. Das ist fast wie ein Komplex. Ja? Und ihr trifft keine Ebene der Grammatik, wo das, was untersucht wird, das, was im Zentrum der Untersuchung steht, atomar definiert wird. Das ist immer. Das ist Phonem, ist das, was in der Phonologie, also weiter unten interessiert man sich nicht mehr. Also obwohl da auch was wäre. Ja. Das, was wir hier gemacht haben mit dieser Kontrastierungen hier, wir nennen das mit einem Begriff Minimalpaare. Minimalpaare. Das ist auch ein Begriff, was klausurrelevant ist, und es gibt, ihr bekommt in der Klausur Minimalpaare aus einer nicht-europäischen Sprache. Und ihr müsst imstande sein, die doch zu erkennen und als solche zu definieren. Zu Minimalpaaren gehört ein ganz wichtiger Begriff, das ist die Distribution. Distribution können wir in der alltagssprachlichen Beschreibung übersetzen als alle Kontexte, in dem ein X-Element vorkommt. Das heißt, Gesamtheit oder die Summe von allen Kontexten, in der das vorkommt. Also eigentlich Occurrency können wir das auch so nennen. Ja, also überall, wo das überhaupt vorkommt, also alle Kontexte. Die Idee dahinter ist, dass wir zum Beispiel bei einem Phonem H im Deutschen nur eine bestimmte Summe, mathematisch beschreibbare Summe an Wörtern haben, überall wo es vorkommt. Können wir das uns kurz vorstellen? Alle Wörter des Deutschen mit H. Stellen wir uns mal vor. Wir können das jetzt subklassifizieren. Alle Wörter des Deutschen mit H im Anlaut. Eine kleine Subklasse. Alle Wörter des Deutschen mit H im Auslaut. Gibt es sowas? Ja, oder? Ja. Alle Wörter des Deutschen mit H in der ersten Silbe, aber nicht Anlaut. Alle Wörter des Deutschen mit H in der zweiten Silbe, also Dreisilbigkeit, Zweisilbigkeit und so weiter. So können wir tatsächlich diese Summe noch weiter in eine Tabelle abbilden. Und jetzt kommt eine Frage, gleich. Jetzt kommt eine Frage, wo gibt es Einschränkungen für H? Was ist eigentlich das Distributionsmuster von H? Und da können wir sagen, okay, wir können in eine ganz bestimmte Position, ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich das nicht untersucht habe, aber ganz sicher gibt es eine Untersuchung dafür, dass es ganz bestimmte Positionen gibt, wo im Deutschen, in allen Wörtern des Deutschen, H überhaupt nicht vorkommt. Dafür aber ein anderer Konsonant. Bitte, du hattest eine Frage gerade. Minimalpaare sind zwei Lexeme, zwei Formen, die nebeneinander stellen und sich nur an einem einzigen Element unterscheiden. Das war's. An einem Element vielleicht mit Phonem jetzt mal ersetzen. Minimalpaare sind zwei sinnvolle, ich versuche das nicht als Lexeme zu lernen, nennen, weil es können auch Funktionswörter Klitiker sein, sowas wie Negationspartikel nicht. An sich ist das Konzept von Negieren, aber kein Lexem im Sinne von Haus oder Maus. Deswegen nenne ich das zwei sinnvolle Formen einer Sprache, die sich nur an einem einzigen Element unterscheiden. Das ist übrigens eine sehr gute Frage. Oft, wenn man, angenommen, ihr seid in Amazonas und ihr habt gerade in einer Sprache entdeckt, von Minderheitssprache gesprochen, von 20 Sprechern. Und es gibt keine Grammatik dazu. Und eure Aufgabe ist, wenn eine Grammatik, die Aufgabe ist, die Grammatik dieser Sprache zu schreiben. Wie bekommt ihr eigentlich raus, und ihr habt einen sehr guten Informanten, der Portugiesisch oder Spanisch kann. Ja? Portugiesisch wahrscheinlich. Und ihr interviewt den. Wie kriegt ihr raus, welche Phoneme hat diese Sprache? Und ihr macht so ein Spiel, bis der Arzt kommt. Bis er sagt, okay, ihr, am liebsten wahrscheinlich alle 20 Sprecher mit diesem Spiel vielleicht mal behelligen, und zwar tagtäglich, bis irgendwann mal das vorbei ist. Und man weiß, okay, da gibt es das phonetische System dieser Sprache müssen eben die sein. Wie kriegt man dann raus? Durch Minimalpaare. Und also ich kenne keine Sprache, die sind nicht universal, also für das Deutsche gilt H als Phonem, aber schaut mal in den romanischen Sprachen. Also das heißt, für jede Sprache wird das einzeln festgelegt. Und für Feldforschung, ich habe das auch selbst ausprobiert, es ist ein gangbarer Weg. Ja? Ich komme noch mal, ich weiß nicht, ob ich es richtig beantwortet habe, jetzt deine Frage, aber ich komme noch mal auf Distribution zurück. Das, was ich gerade mit H beschrieben habe. Ich habe in einigen kaukasischen Sprachen die Phonem, weiß noch jemand, wie das klang? J, die ein J besitzen, besonders für Südkartfelsprachen, ist das ein seltener Konsonant, obwohl das trotzdem vorkommt. Und in einem Korpus, also Sprachkorpus, mit ungefähr 120 Millionen Token aus dieser Sprache, habe ich einfach Frequenztabelle erstellt. Es hat sich herausgestellt, dass in dieser Sprache Komma, beziehungsweise eine Pause, als Graphem dargestellt, einfach Mehrheitszeichen, viel öfters vorkommt als dieser Konsonant. In dieser Sprache wird öfteres Pause gemacht, als dieser Konsonant verwendet. Und dann habe ich untersucht, dann habe ich gesehen, dass in meisten entlernte Wörter, mit dem dieses J rübergekommen ist, sowas wie Giraffe, Giraffe, ja, und solche Sachen. Keine Ahnung, Nachname Jules Verne oder irgendwas Französisches, was alles rübergekommen ist, hat auch das mitgebracht. Das würde einfach so imitiert. Ja. Das ein Distributionsmuster von J, ist wahrscheinlich auf 5 Finger abzuzählen, wie das aussieht, und viel unspektakulärer als Komma. Ja? Das bedeutet, also behalten wir jetzt, summieren wir mal ganz kurz zusammen jetzt. Das heißt, wir bekommen durch Minimalpaare, mit welchen Phonemen wir in einer X-Sprache zu tun haben, und dann ist die nächste Aufgabe zu schauen, wie sieht die Distribution von diesen Phonemen aus. Das sind die Regeln. Ich möchte einfach, das war eigentlich die Hauptbotschaft, was ich jetzt sagen wollte, war, dass es ist nicht so, wenn wir rausbekommen haben, dass eine Sprache Phoneme hat, dass sie einfach sich willkürlich hinstellen in eine Anreihung, um eine sinnvolle Form zu bilden, sondern es gibt ein regelgeleitetes Muster von Sprache zu Sprache unterschiedlich, und dieses Regelwerk zu erschließen, ist dann die Aufgabe eines empirischen Sprachwissenschaftlers. Das heißt, Phonem, erstmal rausbekommen, welches Phonem, und dann rausbekommen, wie sieht das Distributionsmuster aus. Wir bauen jetzt hier darauf noch mal weiter, indem wir, okay, über Schreibweise habe ich gesagt, über Minimalpaare habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt, und jetzt komme ich zu dem Punkt hier, zu Allophonie. Wir bauen jetzt auf Distributionsmuster. Wir bekommen einfach oft Situationen, in denen wir ganz klar feststellen, dass wir zwei Phoneme vor uns liegen haben, die ganz klar, ein ganz klares, ein sogar rigides Distributionsmuster haben, aber die tun etwas nicht, nämlich die unterscheiden die Bedeutung nicht. Das heißt, die lösen die Bedeutungsunterscheidung nicht aus. Was sie aber zeigen, ist das klar, was ich gerade gesagt habe? Also wir stellen fest, wir haben im Deutschen sowas wie, und nachweislich als Phoneme, sowas wie Ich-Laut versus Ach-Laut, so nennt man das. Das sind ganz klar die Phonemen des Deutschen. Was sie aber nicht tun, ist, indem wir als Minimalpaare damit bilden können und zwei verschiedene Bedeutungen bekommen können. Das ist ein Manko, und dieses Manko wird aufgefangen mit einem noch ausnahmsloseren Verhalten. Man nennt das und wir werden jetzt so lange herstellen, bis ich das wieder weiß. Nein, das hat mit Distribution zu tun, und das ist ich kenne ein Alltagswort dafür, aber Fachbegriff dafür heißt Komplementarität. Ja, tut mir leid, ich habe letzte Zeit, setzt das irgendwie aus. Also, wir haben von Distribution gesprochen, und das, was Sie beide haben, sind eine sogenannte komplementäre Distribution. Komplementäre Distribution ist einer der grundlegenden Begriffe, die auch drauf sein soll, und das soll auch gelernt und verwendet werden, richtig. Es ist nichts anderes, in einem anderen logischen Begriff zu übersetzen, Kontradiktion zweier Phänomene. Ja? Schreibt ruhig einfach Komplementarität, daneben Kontradiktion und nicht daneben, sondern darunter, unter Kontradiktion, Kontrarität. Was ist der Unterschied zwischen Kontradiktion und Kontrarität? Wer hat in der Schule Philosophie gehabt und Freges Viereck gelernt? Du wirst was sagen. Ah, okay, nee, okay, bei Frege nicht. Ja? Ja. Aha. Genau, ist Übergang möglich. Also, ja, sehr gut. Also nochmal für alle, die das nicht gehört haben, also Kontradiktion ist zwei sich gegenseitig ausschließende Entitäten. Also wenn A vorkommt, kommt B nie vor. Und umgekehrt. Das ist die Kontradiktion. Man ist entweder schwanger oder nicht. Oder Frau ist entweder schwanger oder nicht. Ja, also es gibt nichts dazwischen. Wenn etwas ist, was sich gegenseitig ausschließt, also zwei Zustände zum Beispiel. Kontrarität dagegen hat eine Schnittmenge, sodass wir einen Übergang finden können zwischen A und B. Sowas wie kalt und heiß. Können eine in das andere übergehen und das andere in eine andere übergehen. Das ist die Kontrarität. Was wir hier brauchen und was wir für komplementäre Distribution brauchen, ist die Kontradiktion. Nämlich das Distributionsmuster von Ich-Laut schließt das Distributionsmuster von Ach-Laut aus. Überall im Deutschen, wo Ich-Laut vorkommt, kommt das Ach-Laut nicht vor. Und überall, wo das Ach-Laut vorkommt, kommt das Ich-Laut nicht vor. Ja? Das ist das, was eben das Manko, wovon ich vorhin gesprochen habe, wieder auffängt. Diese Komplementarität. Deswegen gehen wir davon aus, und jetzt spätestens jetzt kommt die Wichtigkeit der richtigen Klammerung zur Deutung. Man nimmt an, ich unterstreiche diesen Begriff, das ist eine Annahme, eine linguistische Annahme, dass den beiden Phonemen, dass wir eigentlich hinter diesen beiden Elementen ein Phonem, ein abstraktes Phonem haben. Ich sage auch, warum dieses abstrakte Phonem Ich-Laut ist, aber vielleicht würde euch auch noch fragen, was ihr darüber denkt. Und dieses abstrakte Phonem hat zwei Realisierungen. Realisierung. Zwei Realisierungen und einmal als Ich-Laut und einmal als Ach-Laut. Die Klammerung ist klar, Schrägstriche und die Realisierungen, und diese Realisierungen nennt man Phon. Abstraktes Phonem mit zwei Realisierungen, weil es zwei sind und diese zwei sind anders als auf Altgriechisch allo, werden die beiden auch als Allophone bezeichnen. Allo. Allo auf Griechisch anders, was anderes. Allo. Ja, es gibt Allolexeme, es gibt Allomorpheme, es gibt auch Allophone. Wie wir zu diesem Begriff Phonem von. Dieses Phänomen ist abstrakt, deswegen ist das auch eine Annahme. Es ist empirisch eine Annahme. Und das, was wir konkret hören, messen und reproduzieren, sind die beiden. Das ist das, was klingt. Das ist eine Konstruktion. Als Phonem, alles, was wir, wenn wir ein Alphabet sehen, ist eine Konstruktion. Sprache existiert nicht als Alphabet. Sprache existiert nicht als IPA. Ja? Das klingt so manchmal so selbstverständlich, aber wenn man darüber nachdenkt, es ist alles Konstruktion, es ist alles von Sprachwissenschaftlern erdacht und viel Geld dafür kassiert im Laufe der Zeit. Nein, aber also eigentlich ist das, womit wir uns beschäftigen. Und deswegen ist diese Ebene die empirischere Ebene. Und das ist alles daraus abgeleitete oder daraus angenommene, und diese Annahme bewahrheitet sich jedes Mal. Womit wir uns beschäftigen, ist eben, warum diese zwei Distributionen überhaupt, Distributionsmuster überhaupt vorkommen und wovon hängt das ab? Wir haben, glaube ich, in einer der Sitzungen, dass wir herzlich willkommen besprochen haben, da sprachen wir von diesem Ich. Okay, sag du dann erstmal und dann setze ich das vor. Bitte.
Warum jetzt das Problem der Ich-Laut?
Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Was denkt ihr darüber? Ja, was denkt ihr darüber? Warum steht hier Ich-Laut? Warum sind die identisch? Ist das richtige Frage? Warum sind die identisch, wenn das was anderes ist? Warum können wir nicht Graphem schreiben? Das hier zum Beispiel, das wäre dein Vorschlag.
So, wenn ich...
Ja, also, ja, gut. Ja, oder sowas halt. Ne? Also, obwohl das hier als Phonem im Deutschen nicht existiert. Also, so nicht existiert, deswegen falsch. Also, ich würde sogar vorschlagen, wir schreiben hier ein Smiley. Warum steht hier nicht ein Smiley? Warum steht da ein Ich? Was denkt ihr? Was ist der Grund dafür? Ein Vorschlag, ja. Konvention. Okay, gut. gute Idee. Gehen wir das bei. Stellen wir so eine Versammlung vor, irgendwelche Koryphäen in der Phonetik aus weltweit, die treffen sich am Glas Bier oder Tasse Kaffee und die überlegen, was setzen wir da oben. Und die haben sich dafür geeinigt. Stimmt. Aber die Frage ist, warum? Was war das Argument dafür? Was denkt ihr? Es ist sehr simpel und das ist nicht nur simpel, sondern eine der meisten Fälle in solchen Diskussionen der Sprachwissenschaft, wie solche, das und solche Probleme gelöst werden.
Es gibt bestimmt Sprachen, in denen das Aussprachliche einfach nur ein Buchstabe ist.
Interessante Idee, aber da ging es tatsächlich nur um das Deutsche. Also keine andere Sprache hätte man da noch heranziehen können. Ja? Bitte? Was sagt das, was wolltest du sagen? Ja, das ergänzt sogar. Du hast absolut recht. Statistik. Also Ich-Laut im Deutschen kommt öfters vor als Ach-Laut. Wenn man alle Wörter mit Ich zählt, dem Gegenüber einfach alle Wörter mit Ach gegenüberstellt, dann ist absolute Mehrheit, eine signifikante Mehrheit mit Ich-Laut. Deswegen hat man, es ist so, das ist im Endeffekt, wenn man nicht mehr weiter weiß, schaut man auf die Zahlen. Statistik ist nichts anderes als Zahlen. Euch kann ich nur, also so meine Erfahrung mitgeben, es ist sehr gefährlich. Warum? Weil Konvention lebt da, wodurch? Weil das alle mitmachen. Ja? Wenn ihr jetzt sowas anfängt, solche Spiele, dann müsst ihr zunächst mal sichern, dann dass alle mitmachen. Weil Zahlen an sich haben keine Logik. Wenn ein Zahl steht erstmal für gar nichts. Ja? Zahl an sich, für sich angenommen, hat keine Logik. Also 2 an sich und 4 an sich haben keine Logik. Nur 2 plus 2 ist 4, hat eine Logik. Das heißt, es muss eine Relation hergestellt werden. Und diese Relation in solchen Situationen, das ist nicht gerade 2 mal 2 ist 4, sondern das ist tatsächlich wie, man sagt, ja, das kommt oft das vor. Warum ist das so signifikant? Das ist jetzt, ich sehe so ein bisschen viele Fragezeichen in euren Augen. Aber oft, wenn man versucht, Sprache automatisch zu analysieren und man möchte einmal Maschine beibringen, wenn du diese Form siehst, setze bitte diese Annotation darunter. Und oft haben wir in der Sprache sowas wie Ambiguität, Doppeldeutigkeit. Woher soll eine Maschine wissen, welche von 2 möglichen Bedeutungen gerade aktuell ist? Und wisst ihr, wie man das entscheidet? Man sagt der Maschine, pass mal auf, zähl mal bitte, wie oft in dieser Sprache Bedeutung A vorkommt und B. Und das, was am meisten vorkommt, entscheide dafür, auch wenn es falsch sein könnte. Ja? Das ist die Lösung, die man heutzutage hat. Warum? Weil die Maschinen nicht denken können. Und hier auch, das war einfach die mechanische. Und das war eine sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Aber damit leben wir jetzt. Mir gefällt das auch nicht. Ich wäre für Smiley zum Beispiel, aber gut. Dafür kann ich keine Konvention sichern. Also es werden nicht viele mitmachen, wenn ich dort... Aber Smiley würde das genauso gut tun. Warum? Weil das ein Abstraktum ist. Ja. Ja. Wenn das Bedeutungsunterscheidung sichert, dann sind das keine Vokale. Also auf meines Wissens stehen die lange und kurze Vokale, die Bedeutungsunterscheidung auslösen auf die IPA-Tabelle des Deutschen. Also alle Phoneme, die auf IPA-Tabelle des Deutschen stehen, haben die Fähigkeit, die Bedeutung voneinander zu halten oder dass diese Ausnahme, was ich jetzt gerade gezeigt habe, die sind komplementär. Also kontradiktorisch zueinander. Also das sind 2 überhaupt auch algorithmisch mögliche Erklärungen, warum ein Phonem auf einem Alphabet stehen kann oder nicht, beziehungsweise IPA-Tabelle stehen kann oder nicht. Worauf ich jetzt hin will, das ist auch unser dritter Punkt und dann kommen wir ein bisschen zum praktischen Teil. Ich habe in der letzten Sitzung so eine Frage gestellt, dass mir manchmal einige Sachen so ein bisschen langweilig vorkommen, weil das doch ein bisschen nach Wissensproduktion aussieht. Aber das ist eine Einführungsveranstaltung. Und deswegen muss ich doch das, was man auch nicht selbst lesen könnte, auch nochmal unterstreichen. Und diese Klammerung, so wie Phon und Phonem, so wie Allophone, so wie Distribution, so wie Komplementarität, das sind tatsächlich die Grundbegriffe des Handwerks. Und das Handwerk muss auch irgendwie sitzen und drauf sein. Und das, was ich jetzt gerade erklären wollte, sind die Darstellung von bestimmten Distributionsmuster. Dafür gibt es eine Konvention der Notierung, also Notationsregeln. Oder ja, Notationsregeln auf Deutsch, genau. Wir nehmen einfach abstraktes Ich-Laut, also Phonem. Und es gibt bestimmte Distributionen, das ist ein Pfeil, und daraus wird Realisierung von Ich. Und wir haben abstraktes Ich-Laut und daraus wird Realisierung von Ach-Laut. Das sind zwei A und B. So, dieser Pfeil steht hier für wird realisiert als, wenn man das vertexten sollte. Die Klammerung ist ja klar, wofür das steht. Wir haben gerade einen Prozess dargestellt. Aber für diesen Prozess brauchen wir die Konditionen. Unter welche Distributionsmuster findet A und findet B statt? Diese Konditionen macht man mit einem etwas größeren Schrägstrich. Und dieser Schrägstrich steht, wenn. Das ist eine Kondition. Also etwas wird zu etwas, wenn. Und wenn man tatsächlich die alle Wörter mit meinetwegen Milch, ich, dich, sprich, Licht nebeneinander stellt, dann wird man dieses Muster erkennen. Alles, was alle Vokale, also in der unmittelbaren Nachbarschaft mit den Vokalen, die nach vorne ausgesprochen werden, kommt überall Ich-Laut, also A vor. Das bedeutet, Unterstrich, das ist ein Unterstrich. Unterstrich zeigt immer, wo selbst das betroffene Element steht. Also Kontext. Er steht irgendwo selbst. Ja? Ich habe jetzt ein bisschen zu nah an diesem Strich gemacht. Warum? Weil davor gehen immer Vokale vor. Also es kommt ein Vokal und dann kommt eben das hier vor. Ein Vokal und das kommt eben das hier vor. Und diese Vokale haben eine bestimmte Eigenschaft. Das ist plus vorne und das ist minus vorne. Normalerweise macht man Plus und Minus. Ich weiß, seit ich diese Five-Finger-Activity analysiert habe, dass das Tafelbild stimmen muss, deutlich sein muss. Also ich hoffe, dass das... Ja. Ist das klar, wofür dieses Unterstrich steht? Also das ist selbst das betroffene Element und die Position des betroffenen Elements. Alle Vokale, die nach vorne ausgesprochen werden, also wenn wir jetzt zum Beispiel Krach, wir wissen, dass A im Deutschen als hinten ausgesprochene Vokal gilt. Deswegen überall, wo Ach, Krach, Bach, Sache und so weiter. Wir können das natürlich ersetzen. Ich habe mir überlegt, was passiert, wenn wir sie doch ersetzen? Es klingt komisch. Mehr nicht. Ja? Es klingt wirklich komisch. Oder? Oder österreichisch? Ja, oder in Österreich, ja. Deswegen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, ist Österreichisch und Deutsch, also Bundesrepublik Deutsch sind die eine und dieselbe Sprachen, wenn wir die Phonemen betrachten, dann gehen die auseinander. Ja? Das muss ja aber nichts heißen, dass sie verschiedene Sprachen sind, nur weil sie in den Verfassungen stehen. Deutsch ist immer noch ein Deutsch, aber regional unterschiedlich natürlich. Okay, was wir jetzt gerade beschrieben haben hier an der Stelle und was klausurrelevant ist, ist, dass wir das, was wir hier beschrieben haben, als die Notation von phonologischen Regeln benennen. Das ist die Beschreibung von phonologischen Regeln. Ich tausche das einfach. Phonologische Regeln. Das ist der dritte Punkt dieser Vorlesung und auch das, woraus die Klausuraufgaben in der Phonologie bestehen. Phonologische Regeln. Und die Beschreibung von diesen phonologischen Regeln. Auf diesem Bild ist das nochmal genauer dargestellt und auch beschrieben, was damit gemeint ist. Phonologische Prozesse. Diese Distributionsmuster haben Konsequenzen, besonders wenn Sie solche Prozeduren erleben, wie zum Beispiel ein schönes Wort auf Deutsch, leider in der Sprachwissenschaft unverdient vergessen, ist bleichen. Bleichen. Viele Wörter können phonologisch bleichen. Schönes Wort. Im Englischen gibt es auch phonetic bleaching, nennt man das auch. Also es wird ein Wort nach einer bestimmten Zeit, seitdem es verwendet wird, Aussprache von bestimmten Phonemen werden schwächer, schwächer, schwächer und die gehen weg. Ja? Man nennt das auch Erosion. Oder wenn das Tilgung ist, dann ist das Tilgung. Ja? Manchmal ist das aber auch so, und sicherlich habt ihr das auch selbst beobachtet, je nachdem, welche, in meiner Muttersprache zum Beispiel, können sehr viele Konsonanten zusammenstehen. Man nennt das auch Konsonantencluster. Aber es ist immer noch nicht schlimm wie im Serbischen. Weiß jemand, wie Serbien auf Serbisch heißt? Ja? Genau. Und Srpska heißt was? Serbisch. Serbisch. Genau. Und das sind tatsächlich 4 Konsonanten nebeneinander. Oder 5. 5 Konsonanten nebeneinander. 5. Welche?
Zum Beispiel Fina.
Wie? Okay.
Oder Kreuz,
Christ. Christ, Christ. Okay, ja. Also diese Konsonantencluster, du gehst jetzt davon von der grafischen Abbildung aus. Aber wenn man sie dann ausspricht, durchaus kommt sowas wie, wir nennen das auch als Fachbegriff Epenthese, die Einsetzung. Es wird etwas epenthetiert, also etwas wird eingeschoben, ohne dass man das, wenn man in der Zeitung oder auf Computer abtippt, mit aufnimmt. Ich habe nicht umsonst jetzt Serbisch genannt. Schön, dass er die Sprachen spricht. Stellt euch bitte kurz vor, dass es eine Sprache gibt, die sowas überhaupt nicht kann. Das heißt, in einer Sprache würde so, das gilt quasi als No-Go. So eine unvorstellbare Konsonante, also höchstens vielleicht 2 Konsonanten nebeneinander und nicht mal das. Und stellt euch mal vor, jemand muss sowas wie in Anlaut, was besonders schwierig ist, 2 Konsonanten nebeneinander aussprechen. Und deswegen kommt man, es gibt eine Variante des Deutschen, ein Soziolekt Kiezdeutsch. Kiezdeutsch, ein Stadtteil in Berlin, gibt es eine riesen Datenbank über Kiezdeutsch. Und in der phonetischen Datenbank des Kiezdeutsch findet man ein Wort für Problem als Problem. Zwischen P und R Konsonanten werden epenthetiert mit O. Ja? Türkischer Hintergrund. Warum? Weil im Türkischen tatsächlich nach eine sehr starker Hang Richtung Vokalisierung bis hin Vokalharmonie, also die Stämme tatsächlich richten sich danach, welcher Vokal in einem Suffix, was gerade grammatisch notwendig ist, steht, und der ganze Stamm baut sich danach um. Ja? Also die Vokale spielen eine wichtige Rolle. Eine sehr wichtige Rolle. Und sowas wie jetzt, besonders die Eigennamen, sowas wie Platon auf Türkisch, iPlatun. Ja? Es ist ganz wichtig, dass in Anlaut 2 Konsonanten irgendwie vokal aufgeweicht werden. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auch sehr sprunghaft vielleicht von Prozess zu Prozess, das muss nicht unbedingt durch Kontakt von 2 Mutter, nicht Muttersprache, Muttersprache geschehen sein, sondern innerhalb einer Sprache, wenn zum Beispiel ein Auslautvokal getilgt wird. Aus welchem Grund? Wenn ein Kasuszeichen dran geklebt wird. Und Kasuszeichen hat selbst ein Vokal. Im Auslaut stirbt noch ein Vokal und die vertragen sich. Und einer zieht den kürzeren. Und zwar immer das, was wenig Funktion hat. Kasuszeichen hat eine Funktion, man kann das nicht reduzieren. Habt ihr mal darauf geachtet, dass die lexikalische Elemente einer Sprache phonologisch voluminöser sind und die grammatischen Elemente gebleicht sind. Gebleicht, geblichen? Ja. Geblicht. Gebleicht sind. Also die sind phonologisch reduziert. Ja? Und diese Reduzierung kann noch nicht mehr Tilgung oder sowas leisten. Deswegen, man nennt das auch Apokope, also etwas wird abgeschnitten von einem Wort. Oder bei solchen Bildungen kann auch innerhalb eines Stammes etwas wegfallen. Synkope nennt man das, also zusammenziehen. Ja? Auf diese Folie und auf die zweite Folie sind alle phonologischen Prozesse, die klausurrelevant sind, aufgezählt. Und ich habe versucht, tatsächlich alle Sprachen, alle möglichen Sprachen, die wir bei uns im Institut anbieten, mit aufzufangen. Und das ist lange nicht alles. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt gerade von, klar, Assimilation und Dissimilation und die Neutralisierung oder Auslaufverhärtung sehr relevant für die indogermanischen Sprachen und sehr relevant für das Deutsche. Wenn ich aber sowas wie zum Beispiel Insertion, also ich habe gerade Epenthese, das zweite unter Insertion erwähnt, oder sowas wie zum Beispiel Elision, Apokope und Synkope und Prokope, also je nachdem, wo diese Abtrennung stattfindet, ist vielleicht eher wichtig für kaukasischen Sprachen. Das heißt, viele von euch, die mit einer ganz bestimmten Sprachfamilie beschäftigen, werden gar nicht mit allen von diesen morphologischen Prozessen zu tun haben. Man sollte sie aber bitte trotzdem kennen. Die Begriffe sollen auf jeden Fall sitzen und ein Prinzip vielleicht verstanden haben. Kontraktion zum Beispiel, Haplologie, das Zusammenziehen von Silbenelementen. Wenn man jetzt sowas vorstellt wie Narziss, ja, eigentlich, wenn man jetzt die Lehre daraus macht, mit Ismus, ja, Kommunismus, Kommunismus, Kapitalismus, Kapitalismus, wenn man bei Narziss sowas hin, soll ja Narzissismus heißen, ja, heißt aber Narzissmus, ja, fällt weg. Das ist Haplologie. Wenn man Haplologie, also das Wort sagt, das ist Vereinfachung. Und das ist tatsächlich eine Vereinfachung. Sprache überlegt, was kann ich mir einsparen? Warum? Ich habe ja in der ersten Sitzung gesagt, wir sind faul. Wir wollen mit wenig Aufwand maximale Effekte erzielen, auch beim Sprechen. Deswegen lassen wir das weg. Ja? Das, was ich vorhin erwähnt habe mit Auslautverhärtung, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie Rad und daraus wird Rad eigentlich sowas. Ja? Also D wird realisiert als T. Was ist hier passiert eigentlich? Stimmhaftigkeit ist verloren gegangen. Warum? Und wenn wir alle Beispiele des Deutschen, man nennt das Auslautverhärtung. Auslautverhärtung. Ja? Und das Wort hilft uns, oder die Bezeichnung hilft uns einfach, phonologische Regeln daraus zu machen. D aus einem Phonem wird T, Realisierung von Phon, unter Bedingung wenn. Und das ist immer eine Wortgrenze. Für die Wortgrenze gibt es im Notationssystem ein Zeichen. Und das ist so ein, wie nennt man das? Ich nenne das Zaun. Raute, ne? Ja, Raute. Also erstmal haben wir selbst Element und dann kommt Wortgrenze. Hashtag, ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ich weiß, dass in Hannover nennt man das Zaun. Aber ist vielleicht auch Jargon. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Ja? Diese Regel beschreibt alle Auslautverhältnungen des Deutschen. Alle Auslautverhältnungen des Deutschen. Wie das Wort sagt, das ist Auslaut und mit diesem Zeichen haben wir bereits Auslaut aufgefangen. Ja? Und das ist das Element selbst. Bitte. Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.
Wir haben auf der oberen
Tafel. Ja. Ja, genau, V, ja, Vokal, okay, ein Vokal.
Das heißt, das ist aber
nee, das hat, okay, gut, das ist eine sehr gute Frage. Also dort haben wir Distributionsmuster, daran, da spielt die Position des Unterstrichs keine Rolle, ob das am Anfang, am Ende oder wo das auch immer steht. Die Position spielt keine Rolle. Das Einzige, was auf der oberen Tafel Rolle spielt, ist Zusammenhang zwischen V und Strich. Das muss immer unmittelbar davor stehen und bestimmte Eigenschaften besitzen. Mehr nicht. Die beiden können am Anfang des Wortes, am Ende des Wortes, innerhalb eines Wortes stehen. Hier spielt weder Konsonant noch ein Vokal eine Rolle. Wichtig ist, dass das, was passiert, passiert immer am Ende des Wortes, immer am Auslaut. Ja? Das ist so. Bitte? Genau. Raute steht für Wortgrenze, also für Ende eines Wortes. Ja? Wenn ich jetzt so gemacht hätte, heißt das, das findet immer im Anlaut statt. Weil Wortgrenze steht davor. Ja, hier sagt man aber, danach folgt einfach Leertaste in der geschriebenen Sprache. Okay, ja, kein Problem. Wir haben jetzt nochmal vielleicht 5 Minuten. Ach so, übrigens, auf diese Five-Finger-Activity habe ich gesehen, dass eine der wenig genannten, aber trotzdem Gründe war, waren die überzogene Vorlesungen. Hier ist ein Bild, was jetzt leider nicht aufgeht. Und ich weiß nicht, das passiert jetzt letzten Zeit, aber ich hoffe, dass das bei euch, der rechnet jetzt nicht, warum auch immer. Hier ist die Erstellung einer Silbe, also wie eine Silbe erstellt wird, dass man zunächst mal bei einer Silbe die prominente Silbe ein Element ausmacht mit meisten Sonorität. Das sind Vokale, unweigerlich. Ja? Und die macht man zunächst mal aus. Die sieht man ja auf dem ersten Bild, da wo das Wort unten Silbe steht und einmal I und E farblich markiert sind. Das ist das, was man ausmacht und das sind eigentlich die Nuklei. Das sind die, ja, da wo man, ja, zuerst mal so ein griechisches S draufsetzt, ja, S1 oder S2, was auch immer, und da oben steht V und ganz oben auf dem ersten Teil des Bildes N und das ist Nuklei. Das heißt, wie, so viele Nuklei wir haben, so viele Silben haben wir in einem Wort. Dann gibt es sowas wie Onset und wir nennen das Onset-Maximierung. Was als nächstes gesucht wird, ist linkswärts. Man nennt das auch gedeckte Silbe. Und in der Regel im Deutschen sind so gut wie alle Silben, aber nicht alle, gedeckt. Das ist, wir suchen also sozusagen Anfangsrand einer Silbe und das ist Onset. Diesen Suchprozess nennen wir Onset-Maximierung. Also es muss nach links expandieren und eine Silbe kann ohne N dran sein, aber nicht ohne also Deckung von links. Ja? Es gibt sogenannte nackte Silben auch. Die letzte Silbe im Wort Museum ist nackt, weil nicht mit einem Onset gedeckt ist. U-M. Ja? Nukleus ist gleich Anfangsrand, ist Null. In der Regel kommt sehr selten vor. Das ist ein Teil. In dem zweiten Bild steht neben N noch überall O. Ja? Es geht leider jetzt nicht auf, aber man kann das vergrößern. Also könnt ihr auf euren Computern tun. Diese schrittweise Silbifizierung ist das, was wir auch in der Klausur brauchen. Also erstmal Elemente mit meisten Sonorität ausfindig machen, dann die Elemente in dieser Sonorität nach links expandieren, Onset-Maximierung nennen wir das auch, und dann schauen, ob wir auch noch Endrand haben. Und bei erster Silbe ist das vollständig. Jetzt kommen wir zum dritten Bild und dort, also wir nennen das Coda, also Onset ist Anfang und Coda ist Silbenendrand. Und Nuklei und Coda bilden zusammen ein Reim, R, da oben. Reim und Onset zusammen bilden eine Silbe. Das, was ich euch erzählt habe, ist auch in Text dargestellt und Bild, also einfacherweise. Und ihr bekommt irgendein Wort und das muss genau in dieser Schrittweise auch dargestellt werden. Möchte ich auch nicht zu zerreden, das Thema, das ist relativ leicht zugänglich. Wenn ihr Fragen habt, kurz mal Hand hoch und jetzt fragt. Was ich euch gerne zeigen möchte, ist das hier. Ich weiß, warum jetzt das nicht geht auf einmal, aber ich habe das hier bereits eröffnet. Ups. Man kann auf diese Seite direkt von unserer, komisch, aber ich versuche es nochmal. Das ist Bavarian Archive of Speech, Bavarian Archive of Speech Signals, genau, BAS nennt man das. Und wir haben ein wunderbares Tool, wir nennen das Praat auf Holländisch sprechen. So sieht das aus. Ich glaube, die Phonetik studieren, ist das bereits, habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Man kann dort verschiedene Audioaufnahmen öffnen. Ich öffne jetzt eine Aufnahme, das ist ein Wort, das heißt auf Georgisch Schlange. Und was sehen wir hier? Ganz vielleicht gucken wir uns das kurz an. Ich schaue das hier, Spektrum, vielleicht ja, Spektrogramm, sollten wir auch sehen. Okay. Ja. Wir können uns das auch anhören.
Quelle.
Das ist, glaube ich, zu viel. Ich schneide das nur das Wort raus. Da oben sehen wir, das muss eigentlich nicht zwei Kanäle, sondern ein Kanal sein, aber es ist eine schlechte Aufzeichnung. Wir haben jetzt hier einen glottalen Affrikaten G. Ja? Wäre nicht Luft, wäre nicht Beteiligung von Stimmritzen. Danach haben wir einen Approximanten W. Ja, so wie französisches W. Viel Luft, sehr starke Beteiligung von Stimmritzen und dann haben wir ja E, ein Vokal, natürlich Beteiligung von Stimmritzen. Obendrauf sieht ja, wie sich die Stimmritzen beim Schwingen bei Höhesonorität verhalten. Nämlich diese Taktierung ist ganz klar beim Schwingen. Das ist schön taktiert. So erkennt man, wo eigentlich, was ich jetzt heute zeigen wollte, ist diese unten die Annotierung weglöschen und vor euch diese Boundaries setzen. Ja?
Gut.
Oder die zusammen.
Gut.
Und jetzt, was übrig geblieben ist?
Link.
Oder?
Gut. Link.
Dann haben wir auch einen in einem Nasenresonanzraum ausgesprochenen L, also relativ Höhen. Wir haben dunkle und die helle Ls, ja, die, so wie die Kölner sprechen, die sagen mal O, ja, dunkles L, also im Englischen zum Beispiel, oder L. Oder wie im Russischen palatalisiertes L, ja, unterschiedlichst. Und hier ist das relativ helles L. Und dann haben wir I wieder ein Vokal. Und das, was man hier sieht, ist das ein Pitch-Akzent, also ein Akzent. Um das hier zu produzieren, habe ich ungefähr ein Wort, 1, 2, 3, 4, 5 Phoneme. Ich saß vielleicht so Viertelstunde dran. Und ich würde jetzt sagen, ich bin geübt. Ja, Viertelstunde. Und wenn einer im Institut für Phonetik das sehen würde, würde sagen, das ist ein Müll. Und das stimmt. Also das ist unglaublich unscharf, weil der würde jetzt kommen, diese Silbengrenze hier nehmen und sagen, ja genau, hier musst du irgendwo eine, also der würde richtig auf kleinste Formantenebene, ist ja diese rote Punkte, ja, auf kleinste Formantenebene reingehen und das auseinanderhalten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, war, dass seit kurzem, und deswegen sage ich auch, dass bei uns im Institut für Phonetik wird das Gott sei Dank zu Fuß gemacht, weil als Linguist muss man ja ein Bauchgefühl dafür bekommen. Ja, und das kannst du nicht alles automatisieren, obwohl das automatisiert ist. Auf dieser Webseite gibt es sowas wie Webmaus generell. Maus steht für Munich Automatic Annotation System oder sowas. Irgendwie so in diese Richtung geht diese Abbreviatur. Man muss hier einfach Signal selbst hochladen und irgend so ein Editor geschrieben, jetzt wenn ich jetzt hier schreiben würde, einfach, ja, ups, nee, seht ihr, ich habe Schreibfehler. So, ich dachte, ich habe das geschrieben, habe ich aber nicht. Das hier, also das ist das Wort, was hier unten mit Boundaries, also diese Boundaries kann man hin und her bewegen, ne? Aber man muss das richtig setzen. Und dieses System kennt auch Georgisch. Also hier kann man ja auch Georgisch wählen, Georgian. Und weil das Wort aus dem Georgischen ist, kennt, hat die bestimmte Muster von G, Muster von W, Muster von E, Muster von L und I. Und der macht nichts anderes als Pattern Matching. Und der hat eine statistische Mitte für jedes Phonem dieser Sprache. Und er sagt, und wenn man die beide hier hochlädt und sagt, Run Web Service, er würde solche Analyse selbst herstellen, innerhalb von weniger Sekunden. Für ganze Texte, für ganze Passagen. Allerdings, ich habe das probiert, allerdings muss man das hin und wieder handig korrigieren, aber das ist lange nicht so schwer, wenn man das von vornherein selbst macht. Ich weiß, dass er vielleicht jetzt nicht so viel Nutzen an diesem Instrument sieht, aber ihr werdet in Phonetik 1 auch in K2-Veranstaltung, gehe ich davon aus, dass ihr in den Tutorien mit sowas zu tun haben werdet. Und das ist unglaublich spannend. Eine Sekunde, unglaublich spannend, wenn man alles ausklickt, wenn man alles ausklickt und versucht, allein anhand von Spektrogramm zu sehen, welche Phoneme mit welchen artikulatorischen Aktivitäten korrespondieren. Und man weiß vielleicht nicht, wie das Wort selbst genau aussieht, aber man weiß zumindest, das ist ein Konsonant, das ist ein Vokal, das ist ein Halbvokal, dass man das tatsächlich allein durch bloßes Auge sehen kann. Was ich eigentlich euch anbieten wollte, dass ihr vielleicht zu Hause mit diesem Instrument, also mit diesem Webmaus generell, auf unsere Lernbar gibt es sogar Erklärvideo dazu. Hier gibt es ein Anleitungsvideo, wie man das nutzt. Ja? Ich würde einfach zum Schluss vorschlagen, jeder von euch nimmt einfach Sprachprobe aus der Sprache, die er untersucht, oder Schwerpunktsprache, die er untersucht. Nehmt ein einziges Wort und versucht das in Prat zu analysieren. Das ist kein Muss, das ist freiwillig. Ja? Und schaut einfach, welche Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr das per Hand macht, und welche Möglichkeiten hat man, wenn man das automatisiert. Ansonsten, ganz kurz, also es ist noch eine Minute Zeit. Ich möchte euch um etwas bitten, und zwar, dass ihr alle euer Handys kurz mal auspackt. Alle Handys kurz mal auspacken und anschalten, also netzfähig machen, wenn die nicht sind. Okay? Jetzt möchte ich euch wirklich um halbe Minute eine Aufgabe bitten. Halbe Minute, mehr dauert das nicht. Hat jeder jetzt ein Handy? Ja? Macht bitte entweder WhatsApp oder ein SMS oder ein Senderdienst bitte aktiv. Wählt da irgendeine Person, am besten die ihr sowieso jeden Tag anschreibt raus. Habt ihr das gemacht? Ja? Sehr gut. Jetzt fängt an zu tippen, aber nicht abschicken. Und zwar, bitte, aus heutiger Veranstaltung, sehr gut, sehr vorbildlich, dass das ausgeschaltet war. Aus heutiger Veranstaltung, tippt bitte mit. Habe ich verstanden, dass, und ihr habt jetzt ungefähr halbe Minute, diesen Satz zu beenden. Jeder von euch. Schickt bitte das nicht ab, oder doch, weil das nichts kostet. Aber das wird komisch aussehen. Beendet bitte diesen Satz ohne mich. Ich werde so lange hier auspacken, und ihr bleibt bitte auch hier sitzen, so lange. Aus heutiger Sitzung oder heute, in dieser Sitzung heute, habe ich verstanden, dass Phoneme oder Distribution oder irgendwas, weiß ich nicht, oder habe ich verstanden, dass ich nichts verstanden habe. Ja, auch, kein Problem. Ich schaue tatsächlich auf die Uhr und irgendwann mal beenden wir das. Was ist das jetzt? Ja, verlassen. Gut, ich habe gesehen, bist du fertig dann? Nicht? Wer ist fertig? Kurz mal Hand hoch. Okay, kannst du das kurz vorlesen, also dass alle hören? So, okay, sehr gut. Was hast du geschrieben?
Dass die Phonologie mit der Bedeutung unterscheidet von Lauten befasst.
Ja, sehr gut. Bist du auch fertig? Ja? Nein. Okay. Hast du was geschrieben?
Habe ich verstanden, dass ich ohne Ende Definitionen lernen muss.
Ja, sehr gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Was hast du geschrieben?
Dass die Phonologie sehr komplex ist.
Nochmal. Sehr komplex, okay. Wer möchte gerne auch vorlesen, was er geschrieben hat? Kurz mal Hand hoch. Wer würde gerne vorlesen, was er geschrieben hat, ohne dass ich Sie zwinge? Ja, bitte.
Ich habe geschrieben, dass das Fundament der meisten menschlichen Sprachen, die man in Malen und Kontrast braucht, um die Struktur aufrechtzuerhalten.
Ja, perfekt. Schickst du das bitte ab? Ja, nein. Okay, gut, das war nur ein Spiel. Also löscht das jetzt wieder und wir sehen uns nächste Woche.